Heute bei uns zu Gast im Werkzeug-Podcast die Arc'teryx-Athletin und Profikletterin Lara Neumeier. Lara ist vor allem für ihre anspruchsvollen Trad- und Big-Wall-Begehungen auf der ganzen Welt bekannt. Dementsprechend haben wir im Podcast über ihr Training, ihre mentale Stärke, aber eben vor allem auch über ihre Projekte gesprochen. Eins dieser großen Projekte ist die sogenannte Alpentrilogie. Sie besteht aus drei der bedeutendsten schweren Mehrseillängenrouten der Alpen. Fun Fact, zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme hat Lara nur noch eine Route gefehlt, um das ganze Projekt erfolgreich abzuschließen. Im Gespräch haben wir also noch gemutmaßt, wann es soweit sein wird und ob der Podcast dann schon draußen ist. Naja, ohne jetzt zu spoilern, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was knapp 3 Wochen nach unserer Aufnahme passiert ist. Von daher richtig gutes Timing und auch unabhängig von der alten Trilogie, mega spannende Insights von Lara. Bevor wir jetzt aber reinstarten ins Gespräch, noch ein kleiner Hinweis. Die Folge mit Lara ist unsere Bergzeit-Podcast-Videopremiere. Wir haben das Gespräch mit der Kamera in unserer Bergzeit-Alpin-Filiale begleitet. Und wenn ihr es lieber mit Bild schauen wollt, dann könnt ihr das auf Spotify und YouTube ab jetzt auch tun. Also ganz viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Lara, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Lara, danke dir, dass du den Weg auf dich genommen hast. Wir sind hier in einem ganz besonderen Setting. Weißt du eigentlich, dass es unsere Videopremiere ist?
Nee, das ist mir neu.
Habe ich dir jetzt im Vorgespräch auch nicht gesagt, aber es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir mit Video heute aufnehmen. Und wir haben hier unsere Bergzeit-Alpin-Filiale als Kulisse ausgewählt. Deswegen, wenn ihr gerade nur Audio hört, dann switcht gerne mal. Gegebenenfalls auf Spotify oder YouTube, dann könnt ihr den Podcast nämlich auch als Video sehen. Und wir hoffen, dass es mit der Geräuschkulisse und so alles hinhaut, aber wir versuchen das heute einfach mal. Lara, du bist gerade eigentlich auf der Durchreise. Wo geht's denn hin?
Ja, richtig. Ich bin auf dem Weg an Kaiser. Ich probiere da eben gerade des Kaisers neue Kleider. Das ist die dritte Tour der alpinen Trilogie. Die anderen zwei Touren bin ich letztes Jahr im Sommer schon klettert. Und genau, die dritte Tour steht jetzt noch an und das Wetter ist gut. Genau, deswegen bin ich jetzt auf der Durchreise und war jetzt perfekt, weil es genau auf dem Weg liegt hier.
Ja, das haben wir perfekt getimed und wir werden gleich auch nochmal über all die Details quatschen zu dem Projekt. Du bekommst aber auch von mir die Bergzeit-Podcast-typische Schnellfragerunde. Wir starten die Interviewfolgen immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Es sind hoffentlich leicht zu beantwortende Fragen. Und wir starten mit der Standardfrage: Wer ist Lara Neumeier? Aber in einem Satz.
Okay, ich würde sagen, Lara Neumeier ist eine junge Frau, der ihre Leidenschaft ist das Klettern. Und sie geht wahnsinnig gern, aber auch so in die Berge zum Mountainbiken, Rennradeln und macht ganz viel andere Sachen auch gerne in der Natur draußen.
Ja, ich glaube, wenn man dir auf Insta folgt, dann sieht man auch immer wieder, echt nicht mal beim Surfen am Meer oder so. Also ja, viel Klettern, aber auch viele andere Sportarten. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, beziehungsweise ich sage immer, ich komme aus dem Allgäu, aber eigentlich bin ich in Oberbayern aufgewachsen. Das ist so 5 Kilometer hinter der Grenze zum Allgäu. Mein ganzes Leben hat sich aber im Allgäu abgespielt, also Schule, ja, Kletterhalle, klar. Training, Omas, Tanten, Onkels und so weiter. Und aktuell wohne ich im Frankenjura, weil ich in Nürnberg studiert habe, Master in Marketing.
Ja, das ist echt lustig, weil ich selber komme auch aus Nürnberg. Also ich hatte auch lange das Frankenjura vor der Haustür. Und ich finde, so rein zum Klettern, klar, Bergsteigen brauchen wir nicht drüber reden, aber rein zum Klettern ist es ja auch echt ein cooles Gebiet, auch wenn man nicht direkt in den Bergen ist.
Ja, voll. Also Frankenjura ist mega. Man kann richtig cool Sport klettern. Ich finde, was besonders am Frankenjura ist, ist so der Vibe. Der Wald ist voll schön. Ja, man hat super coole Sportklettergebiete und cool. Es ist einfach riesig. Also man hat eine riesengroße Auswahl. Es ist wahnsinnig bekannt. Es hat eine sehr, sehr tiefgreifende Geschichte, das Frankenjura. Und das war auch ein Grund, warum ich da hingezogen bin zum Studieren. Also ich habe mir überlegt, ich habe einen Bachelor in Augsburg studiert und dann war so die Überlegung, okay, wo gehe ich für einen Master hin? Und für mich war es natürlich wichtig, dass man da klettern kann. Und ja, dann hat sich das Frankenjura natürlich anboten.
Vielleicht bist du da auch so mental stark geworden, weil die Hakenabstände sind ja teilweise auch recht sportlich.
Ja, das stimmt. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel im Frankenjura klettert bin die letzten Jahre, weil ich... Ja, irgendwie mit den Löchern nicht so richtig warm wird. Es ist ja schon eher Lochkletterei und ganz, ganz kleine Leisten. Es geht ganz viel auf Fingerkraft. Und irgendwie hat es mich dann doch immer eher ins Süden gezogen. Und ja, ich mache ja jetzt wahnsinnig gern Meerseilingen, Threadklettern. Und das Sportklettern ist für mich eine gute Basis zum Trainieren für die Meerseilingen. Aber ja, da mein Fokus dann eher doch eher auf den Meerseilingen ist, zieht es mich dann immer in die Berge. Die fehlen mir da leider schon ein bisschen.
Macht absolut Sinn. Das ist auch der Grund, warum ich ja da auch irgendwie nicht mehr bin. Ich merke schon, ich schweife mal so ein bisschen ab von der Schnellfragerunde. Deswegen springen wir dahin wieder zurück. Entscheidungen eher im Kopf durchdenken oder aus dem Bauch spontan entscheiden?
Ich glaube, aus dem Bauch spontan entscheiden.
Also mehr so intuitiv?
Ja, doch. Ich glaube, dass ich relativ viel intuitiv mache in meinem Leben. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, aus dem Bauch raus.
Stell dir vor, du könntest wie in so einem Computerspiel dir mit einem Cheatcode irgendwo ein Skill-Level-Upgrade verschaffen. Eher im Bereich Kraft oder eher im Bereich Technik?
Im Bereich Kraft. Eindeutig. Ich glaube, dass ich so von der Technik her relativ fit bin. Ich glaube, dass da ein Grund dafür auch ist, dass ich mit dem Klettern am Fels begonnen habe als kleines Kind. Und dadurch beim Felsklettern schon irgendwie, ich glaube, als kleines Kind entwickelt man da einfach ein gutes Gefühl dafür. Ich bin wahnsinnig viel am Fels klettert und habe, glaube ich, eine relativ gute Technik, stehe gut auf den Füßen. Und wenn ich wählen könnte, würde ich so einen ultra krassen Fingerstrom oder so nehmen, glaube ich. Sein wie die Babsi hat.
Habe ich mir fast gedacht, dass die Antwort kommt in die Richtung. Magst du mir mal den Satz vervollständigen, wenn ich nicht Profikletterin wäre, dann wäre ich aktuell?
Dann würde ich irgendwo arbeiten. Wahrscheinlich in einer Sportfirma.
Okay. Ja. Und frühere Starts oder Tagesende mitten in der Nacht, was würdest du beim Big Wall Klettern lieber vermeiden?
Die frühen Starts.
Nicht so im Morgen,
nee,
Mensch.
Ich stehe auf am Morgen, wenn ich ein Projekt habe und wenn ich da was reißen will. Mhm. Auf jeden Fall, da macht mir das auch nichts. Aber ich bin schon eher, sage ich jetzt mal, kein Morgenmensch. Genau, das war immer ganz lustig, einmal gekappt mit der Babsi.
Ja.
Sie ist voller Morgenmensch und ich bin eher Abendmensch. Und ja, deswegen waren dann immer die Tage sehr lang, weil wir extrem früh gestartet sind und extrem spät aufgehört haben mit Klettern.
Aber dann habt ihr euch eigentlich gut ergänzt, weil dann kann jeweils die andere Person motivieren in der Tageszeit, wo die andere halt nicht so fit ist.
Ja, genau.
Okay, cool. Letzte der Schnellfragerunde. Auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich gerade einordnen?
Ich würde sagen 8. Ja. Ich fühle mich gerade ziemlich happy.
Und wenn das Kaisers neue Kleider jetzt noch funktionieren, wird es für die 10 dann langen?
Ja, ich denke schon. Doch.
Okay.
Also ja, ich glaube, so wie es aktuell ist, so mit meinem Leben. Ich kann vom Klettern leben aktuell. Ich bin wahnsinnig viel auf Reisen. Ich lerne viele neue Leute kennen, mache viele neue Eindrücke. Irgendwie kann ich erleben und das ist wahnsinnig cool, die Chance zu kriegen. Und wenn man dann natürlich noch irgendwie zusätzlich Erfolge hat, dann ist das schon sehr cool.
Ja, klingt so echt so ein bisschen nach Dreamlife.
Mhm.
Ich würde sagen, dann lass uns mal in die Themen tiefer einsteigen. Wir können uns jetzt auch wieder richtig Zeit nehmen für die Antworten. Und wir haben ja eigentlich gerade schon eine ganz gute Überleitung gebaut, nämlich Alpentrilogie. Vielleicht für alle, die da nicht ganz so tief drin sind, kurze Erklärung. Es sind im Prinzip die, kann man schon so sagen, drei anspruchsvollsten oder eine der anspruchsvollsten Meerseilingenrouten, die wir so in den Alpen haben, vor allem so im Nordalpenbereich. Das ist einmal Silbergeier mit 8B+ im Rätikon in der Schweiz, von Beat Kammerlander das Kaisers neue Kleider, 8B+ am Wilden Kaiser, Stefan Glowacz und End of Silence im Berchtesgadener Land von Thomas Huber. Und du hast im Prinzip eigentlich schon 2 von 3 abgehakt und jetzt fehlt eben nur noch das Kaisers neue Kleider. Wie confident bist du denn, dass es zeitnah noch hinhaut?
Also ich war letzte Woche das erste Mal wieder drin für das Jahr und es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt. Es fühlt sich schon machbar an. Es ist so, dass ich letztes Jahr am Ende vom Jahr schon sehr knapp dran war. Ich
bin Im November, oder warst du da noch?
Ja, im November, genau. Da waren die Tage leider wahnsinnig kurz. Es ist um 4:30 schon komplett dunkel gewesen und dadurch, war die Zeit natürlich begrenzt und es ist doch eine sehr anspruchsvolle, anhaltende Route, für die man dann doch irgendwie den ganzen Tag braucht, wenn man so durchsteigen will. Und da hat es leider nicht mehr hingehaut am Ende vom Jahr. Aber ich hatte da wirklich noch einen guten Tag, bin am letzten Tag eigentlich die erste Schlüsselseillänge auch durchgestiegen und die unteren Längen auch fast alle durchgestiegen. Und ja, es ist dann dunkel geworden, von dem her ist sich nicht mehr ausgegangen. Aber ich war am Ende vom Jahr schon so, dass ich gesagt habe, okay, es fühlt sich mega gut an. Ich gehe dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder hin, bin dann vielleicht sogar ein bisschen frischer, check das nochmal aus und gebe dann relativ schnell mal einen Go.
Jetzt fährst du heute Abend ja noch weiter. könnten wir rein theoretisch damit rechnen, dass in den nächsten Tagen irgendwann ein Insta-Post kommt?
Also der Plan war eigentlich, dass ich heute und morgen die Längen alle nochmal anschaue und dann gegen Ende der Woche mal einen Go mache. Es ist aber so, ja, dass es sich jetzt heute nicht ausgegangen ist und morgen werde ich mal einsteigen und schauen, wie es läuft. Ja, mal schauen, ob es gut läuft oder nicht. Es ist aber so, dass ich bei der letzten Seillänge konnte ich jetzt letzte Woche noch nicht wirklich, die letzte schwere Schlüsselseillänge konnte ich noch nicht wirklich anschauen und die ist schon echt schwer. Also ich, selbst wenn ich morgen da oben ankomme, weiß ich nicht, ob ich die dann noch packe am Ende vom Tag. Genau, ich denke, ich nutze den Tag morgen nochmal, um das alles gut auszuchecken. Und je nach Wetter wäre es dann cool, ja, Zeit mal einzusteigen. Aber es ist echt extrem heiß jetzt gerade. Ja. 30 Grad und die Wand ist ostseitig ausgerichtet. Das heißt, da brennt ab 5:30 in der Früh die Sonne rein und dann heizt die Wand natürlich schon auch ziemlich auf. Da leidet dann die Haut drunter und da muss ich mal schauen, wie das unter den Bedingungen sich dann anfühlt.
Jetzt müssen wir es kurz zeitlich einordnen, weil es ist echt witzig. Wir nehmen gerade am 27. Mai auf und die Folge ist aktuell geplant für den 30. Juli. Also heißt, who knows, was bis dahin passiert ist, ja, was es da für Gelegenheiten gab. Und ehrlicherweise, ich habe mir auch wirklich in der Vorbereitung öfter mal die Frage gestellt, soll ich dich fragen oder nicht? Weil gefühlt baut es natürlich schon auch so ein bisschen immer Druck auf. Also ja, wenn man halt so quasi kommuniziert, hey, ich meine, klar, jeder hat es irgendwie letztes Jahr mitbekommen, du hast 2 von 3 irgendwie erledigt, abgehakt, jetzt ist es nur noch irgendwie diese eine und man spricht da dann auch drüber und jetzt stelle ich auch so eine Frage, dann ist ja immer so eine gewisse Erwartungshaltung da. Macht es was mit dir oder lässt dich eigentlich einigermaßen kalt? Also weil, Fun Fact, ich habe dann irgendwann jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen irgendwann nochmal so ein Insta-Reel gesehen, wo du auch geschrieben hast, hey, du bist hyped, zurück an die Wand zu gehen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn du es selber auch freiwillig postest, dann wirst du damit gut umgehen können.
Ja, ich meine, ich versuche das eigentlich nicht so an mich ranzulassen oder mir da selber keinen krassen Druck zu machen, weil ja, weil es am Ende nichts bringt, glaube ich. Wenn man sich mega den Druck macht, dann macht es das Ganze, glaube ich, nur schwerer und vielleicht weniger spaßig. Und ja, ich weiß, dass es sich gut angefühlt hat letztes Jahr. Es hat sich letzte Woche auch gut angefühlt. Und naja, bis 30. Juli habe ich ja noch 2 Monate Zeit. Ich hoffe, dass die Bedingungen noch mal ein bisschen kühler werden bis dahin und bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es, ja, dass ich klettern kann, aber man weiß nie, was kommt. Also ich meine, es können dann immer irgendwelche Sachen eintreten, die dann dazu führen, dass es doch nicht geht. Aber ja, aktuell bin ich sehr zuversichtlich. Schauen wir mal.
Wie baust du dir das so vom Kopf her auf? Also diktiert eigentlich dein Kalender mehr oder weniger vor, wie viel Goals du hast? Oder blockst du dir Zeiträume und sagst, okay, in dem Zeitraum kann ich es jetzt probieren, so oft ich will? Oder halt so oft, dass mein Körper auch eigentlich mitmacht? Und wenn es da nicht hinhaut, dann breche ich irgendwann wieder ab, weil ich einfach weiß, ab einem gewissen Zeitpunkt macht es keinen Sinn mehr. Dann bin ich vom Kopf oder auch vom Körper her blockiert. Oder wie gehst du an die Sache ran?
Es kommt immer ein bisschen, glaube ich, aufs Projekt drauf an. Bei der Alpinen Trilogie war es ja so, dass ich mir Mai, Juni oder sagen wir ab Mitte Mai habe ich mir ungefähr blockt und den ganzen Juni. Mhm. Im Juli ist dann Arc'teryx Academy in Chamonix eine Woche lang und danach hätte ich theoretisch auch noch mal 3 Wochen Zeit. Aber das Ziel wäre schon, das im Juni jetzt abzuschließen. Ich glaube, dass es schon gut ist, wenn man sich so einen Zeitraum setzt, wo man sagt, okay, da möchte ich das abhaken. Vor allem, weil das jetzt ein Projekt ist, wo ich nicht hinfahre, einen Monat, das probiere eben und dann wieder heimfahre, sondern dadurch, dass es von meinem Zuhause nicht so weit weg ist, ist es so, dass ich dann da meistens für 1, 2, 3, 4 Tage hinfahre, ein paar Tage in der Wand verbringe und dann wieder heimfahre, ein paar Tage Pause mache und wieder hinfahre. Es ist schon viel Fahrerei. Cool. Aber ich kann mich dann halt dazwischen immer wieder ein bisschen distanzieren, habe ein bisschen Abstand, bin vom Kopf, bleibe ich frisch. Das ist, glaube ich, mega wichtig für mich bei dem Projekt. Und ja, deswegen ist es da schon so, dass ich mir eigentlich Juni so als Ziel gesetzt habe. Und es ist ja auch so, dass es einen Film geben wird über die Alpine Trilogie. Also das wird gefilmt. Und ja, da haben wir natürlich schon auch so einen Plan, sage ich jetzt mal, wann das Ganze veröffentlicht oder fertig sein soll, geschnitten werden soll und veröffentlicht werden soll. Klar, der Plan ist flexibel und meine Sponsoren machen mir auch überhaupt gar keinen Druck. Das bin, wenn dann ich selbst, dass ich sage, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird von mir erwartet oder so, aber es ist überhaupt nicht so. Genau, aber ja, also das Ziel wäre auf jeden Fall Juni.
Oh, ich finde schon brutal krass, also weil vor allem, wenn du es gerade noch sagst, irgendwie Filmcrew und so ist auch mit involviert. Ich kenne es auch so ein bisschen in einem viel kleineren Rahmen, was meine Projekte angeht, aber ich weiß einfach, was es bedeutet, wenn eine Filmcrew auch mit am Start ist. weil es wird viel aufwendiger zum Koordinieren. Leute müssen ja alle dann plötzlich auch da Zeit haben.
Ja.
Und vielleicht fühlst du dich an dem Tag gar nicht so gut, aber jetzt sind halt plötzlich da irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Leute Filmcrew noch mit angereist. Ist ja schon halt einfach heavy, wie viel da von außen noch mit dazukommt. Also weil ich glaube, es wirkt immer so, ah ja, cool, du bist Fulltime-Kletterin, du kannst dir eigentlich aussuchen, wann du da hinfährst, du hast in dem Sinne jetzt erstmal keine finanziellen Sorgen, weil du halt einen Stress hast, nebenher was arbeiten zu müssen. Aber ich glaube, das sind so diese Kleinigkeiten, die man dann halt oftmals vergisst, die es dann doch einfach wahnsinnig komplex machen, oder?
Ja, voll. Und vor allem bei dem Projekt ist es halt so, das ist so wetterabhängig. Und klar, die Filmcrew oder der Filmer, der muss dann halt auch so flexibel sein. Und wenn ich sage, hey, okay, ich gehe jetzt morgen in die Wand und entscheide das spontan, dann muss entweder er dabei sein oder er muss jemanden organisieren. Und klar, da ist natürlich für mich schon auch so, dass ich weiß, okay, die Leute, die richten sich nach mir, die kommen da extra für mich. Und dann sollte ich jetzt schon auch schauen, dass ich da irgendwie abliefer oder halt mich zumindest da voll reinhänge. Ja. Und klar, das ist schon irgendwie Druck von außen, aber ja, ich versuche das nicht so an mich ranzulassen.
Voll gut. Ja. Ich glaube, über deine ganze mentale Komponente sprechen wir später auch nochmal mehr im Detail. Lass uns nochmal auf die Routen an sich eingehen. Wie würdest du denn jetzt die Kaiserroute charakterisieren? Vielleicht vor allem auch im Vergleich zu den beiden anderen, die du ja schon gemacht hast.
Kaiser, würde ich sagen, ist ganz anders wie Silvergear oder End of Silence. Ich meine, grundsätzlich sind alle drei Routen ziemlich unterschiedlich. Alle drei haben so eigene Charakteristika. Und das Kaisers Neue Kleider ist auf jeden Fall deutlich steiler als die anderen Routen. Mhm. Ich finde auch deutlich anhaltender und schwerer. Es sind 2 8B+ Schlüsselseillängen. Alle anderen Seillängen sind so 8A+, 7C+, 8A. Also es ist wahnsinnig anhaltend, echt schwer und eben auch technisch, so wie Silvergear und End of Silence, aber auch sehr physisch.
Mhm.
Und ich glaube, die Krux für mich ist da wirklich, alle Längen aneinander zu hängen und an einem Tag zu klettern. Also alle Längen einzeln klettern, das weiß ich, das kann ich. Aber das alles an einem Tag zu machen in der Reihenfolge ist schon eine Herausforderung.
Ja, stelle ich mir wirklich brutal tough vor. Lass uns über die anderen Routen mal kurz sprechen. Du hast mit Silvergear angefangen.
Ja.
War das vorher, als du auf die 3 Routen geschaut hast, so in deinem Kopf die schwierigste oder hast du es erwartet als die schwierigste?
Also ich habe natürlich schon mit mehreren Leuten geredet vorher, die auch alle 3 Touren gemacht haben und da habe ich schon so rausgehört, okay, das Kaisers Neue Kleider ist die schwierigste. Ich habe aber auch schon viel über den Silvergear gehört und eben, dass es mental wahnsinnig anspruchsvoll ist, dass wahnsinnig lange Runouts sind und dass auch die Schlüsselseillänge schon einen schweren Boulder hat. Und da hatte schon Respekt davor, weil man irgendwie beim Silvergear, das ist so die bekannteste Tour der alpinen Trilogie, und da weiß man schon so, boah, hey, das ist echt eine Nummer.
Ja.
Und ich glaube, ganz, ganz lang, ich meine, das Projekt war schon lange in meinem Kopf oder ich wusste, es gibt die alpine Trilogie, aber das hat sich ganz lang sehr, sehr weit weg angefühlt. Und schon allein irgendwie eine der Touren zu machen, hat sich weit weg angefühlt. Also Silvergear mal zum Probieren, habe ich mir gedacht, boah, ey, das ist echt eine Nummer. Ja, dann bin ich aber eingestiegen und habe gemerkt so, hey, man muss eigentlich einfach mal mutig sein und Sachen ausprobieren, auch wenn es sich irgendwie so anfühlt, erstmal so, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt klettern kann. Aber wenn man dann mal drin ist und ein bisschen Zeit investiert, merkt man eigentlich, dass es schon auch möglich ist. Also,
ja, glaube ich. Lass uns kurz mal einen Basic Crashkurs für alpines Mehrseillängenklettern machen, weil du gerade den Begriff Runout verwendet hast. Mhm. Magst du ganz kurz erklären, was das ist?
Ja, ein Runout ist einfach ein extrem weiter Hakenabstand. Da gibt es jetzt keine definierte Anzahl an Metern oder so, wie weit das jetzt genau ist. Aber ja, beim Silvergear, da hat man schon Runouts von, keine Ahnung, 5 Metern oder so, schätze ich mal. Ja, 5, 6 Metern oder so.
Dann kommt ja immer noch so ein bisschen Seildehnung dazu und so. Also heißt, da ist man schon ein bisschen in der Luft dann.
Ja, ja, voll. Also ich glaube, theoretisch sagt man, dass man so den Abstand zwischen quasi dem Knoten und dem letzten Bohrhaken mal 4 nimmt.
Mal 4 sogar, okay,
krass. Und die Strecke stürzt man quasi.
Ja, schon heavy.
Und ja, es ist ja dann natürlich auch so eine Natur wie Silvergear, das ist nicht wahnsinnig steil und dadurch muss der Sicherer ja dann auch noch weich sichern, weil wenn man halt so weit stürzt und dann voll gegen die Wand klatscht quasi, dann verletzt man sich halt vielleicht, irgendwie zum Beispiel am Knöchel oder so.
Voll.
Deswegen will man ja auch einen weichen Sturz und dann wird der Sturz natürlich noch ein bisschen länger.
Voll. Okay, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch mal kurz definiert. Thema Absicherung ist Kaiser wahrscheinlich trotzdem so mit am besten, oder?
Ja, also am Kaiser ist wirklich extrem gut abgesichert. Es ist schon eher wie eine Sportklettertour, alpines Sportklettern, würde ich sagen. Genau, es gibt eine Seillänge, wo man selber absichern muss. Das ist aber eine leichte. Und auch in der ersten kann man was legen. Aber ja, es ist wahnsinnig gut abgesichert. Silbergeier, da hat man die Runouts, aber man kann dazwischen jetzt nicht legen oder so.
Also heißt mobile Sicherungsgeräte und so.
Genau, da muss man halt die Runouts klettern oder ja, man macht es halt einfach nicht.
Ja.
Also da ist die mentale Komponente halt ja schon sehr, sehr groß. Und bei End of Silence fand ich es die wildeste Tour.
Ja.
Weil man da einfach die ersten, was waren das, 6, 7 Seillängen, muss man schon hin und wieder was selber legen. Man hat Runouts, man hat irgendwie hier alten Schlaghaken. Und
okay.
Das war schon so ein bisschen wild.
Ja, und was vertraut man dann und was nicht? Ganz kurz noch zum Thema Silbergeier. Ich glaube, ich habe in irgendeinem anderen, entweder Podcast oder Interview gelesen, es gab auch noch so ein paar Schwierigkeiten eigentlich, weil auf dem Weg dahin ist irgendwie dein Auto kaputt gegangen und es ist vorher auch noch irgendwie ein Griff rausgebrochen aus der Schlüsselseillänge.
Genau.
Erzähl mal kurz, was war da?
Ja, also da bin ich hingefahren und auf der Fahrt ruft mich ein Kumpel an, mit dem ich auch schon vorher am Silbergeier war.
Ja.
Und der war eben genau an dem Tag vorher in der Tour und ruft mich an und sagt, hey, er muss mir was beichten. Er hat gerade einen Griff in der Schlüsselseillänge in der Krux ausgebrochen. Und das ist halt der und der Untergriff. Und er hat den quasi ausbrochen und dann in der Hand noch gehalten. Also er hat den noch. Und sie haben
gutes
dann
Souvenir eigentlich.
Ja. Und er hat dann aber ja weiter probiert. Und er hatte eine andere Beta, das wusste ich schon, für die Schlüsselstelle als ich. Und sein Kumpel hat auch mitprobiert. Und er hat dann schon direkt eine neue Lösung gefunden. Oder meinte, es ist auf jeden Fall machbar, die Einzelzüge, aber es ist schwer, das zusammenzuhängen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, okay, bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich bin jetzt auf dem Weg, ich komme und ich will morgen einen Go geben oder einen Go machen und werde trotzdem probieren. Und dann bin ich hingefahren und dann war es auch noch so, dass mein Bus dann irgendwie sau viel Öl im Kühlwasser hatte und ich dann nicht hochfahren konnte. Und dann ist aber zum Glück eine Freundin von mir gekommen, eben mit der ich dann dort klettert bin. Und die hat mich dann aufgabelt und dann sind wir mit ihrem Auto hochgefahren und haben dann, ich habe dann halt in der Hütte geschlafen statt im Bus. Es ging auch, aber es waren so ein bisschen Startschwierigkeiten.
Das wollte ich dich vorhin auch noch fragen, wie das eigentlich ausschaut, wenn du jetzt so Versuche an den Wänden übernimmst. Also ist es nur wirklich eher Dirtbag-Kletter-Style im Buspen oder in den Hütten? Oder, weil es gibt ja rein theoretisch auch so den Approach, okay, gutes Hotelbett, ich bin besser regeneriert, dann kann ich mehr leisten.
Ja.
Aber hört sich so an, als wäre eher Bus und dann dafür vielleicht kurzer Zustieg.
Genau, also ich muss sagen, ich will dann lieber den VW-Bus und schlafe ein bisschen länger oder bin halt einfach direkt am Zustieg und kann direkt loslaufen.
Okay, cool.
Ja.
Bist du da ein Stück weit so ein bisschen abergläubisch? Also wenn da jetzt so Sachen passieren, so nach dem Motto, okay, heute schlechter Tag, schlechte Vorzeichen oder scheißegal?
Nee, ich denke mir dann, okay, irgendwie läuft es nicht heute, aber ich gehe trotzdem hoch und schaue mal, wie es läuft. Und es ist nicht so, dass ich mir dann gleich denke, so, okay, heute wird es eh nichts.
Okay.
Weil ich glaube, dann wird es auch nichts.
War das dann der Durchstiegstag?
Ja, das
eigentlich?
War der Durchstiegstag.
Ah, okay, krass.
Genau.
Ja, schau, dann ist ja das Gegenteil gleich bewiesen.
Ja, voll. Nee, also wir sind dann hochgelaufen und auch beim Zustieg war ich so, boah, heute fühlt sich irgendwie anstrengend an. Und da habe ich quasi am Einstieg, haben wir noch ein bisschen Pause gemacht. Und dann bin ich aber eingestiegen und dann ging es eigentlich Länge für Länge immer besser. Und dann habe ich zu meiner Schlüsselseillänge ankommen und da musste ich ja eben, der Griff ist rausgebrochen. Dann habe ich es nochmal einmal auscheckt, einmal hochbouldert, habe mir nochmal alles angeschaut, habe gemerkt, okay, ich kann eigentlich meine Lösung noch genauso machen. Das ist zwar ein Untergriff rausgebrochen, aber daneben war nochmal ein Untergriff. Der war halt kleiner, aber hat jetzt für mich keinen so großen Unterschied gemacht. Und dann bin ich runter, haben auf den Schatten gewartet und dann bin ich durchgestiegen. Genau.
Perfekt. Magst du mal kurz für alle definieren, ab wann ist die Route für dich abgehakt? Also wann zählt der Versuch offiziell?
Ja, also der Versuch oder ein Durchstieg zählt für mich, wenn ich von unten einsteige und jede Seillänge durchsteige. Genau, und zwar nach der Reihe. Also für mich wird es nicht gelten, wenn ich zum Beispiel in der dritten Seillänge fall, dann erstmal die oberen mache, später nochmal runterkomme und dann die dritte mache oder so. Sondern für mich muss es schon von unten
in der Wandlogik.
Genau, Seillänge für Seillänge sein. Weil ich finde, dass es einfach einen riesengroßen Unterschied macht, auch mental. Wenn du weißt, okay, ich muss das jetzt durchsteigen. Es
Voll.
Gibt sonst keine Option mehr. Genau.
Ja, absolut.
Und wenn ich es jetzt nicht durchsteige, dann ist der Versuch für heute fertig.
Ja.
Ja,
ja, und ich glaube, es hat sich ja mittlerweile auch einfach wirklich so etabliert, dass man sagt, hey,
Voll.
That's the way to go.
Genau.
Und daran hält sich jeder und dann gibt es eine Vergleichbarkeit und gut ist.
Voll.
Cool. Du bist ja dann nach relativ kurzer Zeit eigentlich direkt zu End of Silence.
Ja.
War es der Motivationspush oder einfach Timing generell?
Ja, ich glaube, das war der Motivationspush. Ich bin halt.
Wenn man hyped ist.
Genau. Es war so, dass ich zum Silbergeier bin und das dann eigentlich in 4,5 Tagen gemacht habe. Also wahnsinnig schnell und viel, viel schneller, als ich dachte, dass es gehen würde.
4,5 Tage nur? Ja. Boah, krass.
Also okay. Ich habe 3,5 Tage auscheckt.
Crazy.
Der halbe Tag war so, da habe ich nur die erste Seillänge angeschaut. Mhm. War ich mit einem Kumpel, sind wir zum Silberger, haben die erste Seillänge angeschaut und sind dann noch zu seiner Tour gelaufen am Nachmittag und haben ja da auch noch ein paar Seillängen auscheckt.
Auch geil, bei einer Mehrseillängen-Tour eigentlich den Tag zu splitten.
Ja, ja, voll. Aber das ging da irgendwie ganz gut. Das hat sich anboten und wir haben halt gesagt, okay, wir unterstützen uns gegenseitig an dem Tag und so war die Aufteilung fair, sage ich jetzt mal. Und genau, und am 5. Tag bin ich dann durchgestiegen.
Cool.
Und es ging halt wahnsinnig schnell und dann war ich natürlich echt motiviert. Da war ich so, okay, gleich zur nächsten. Und ja. Ich glaube, ich habe eine Woche Pause gemacht oder so und bin dann direkt zu End of Silence. Mhm. Und das war dann schon nochmal was anderes, weil bei Silberger war es so, dass ich den ersten Tag, wo ich hochgegangen bin, war ich eben mit dem Nemo und der wusste halt schon alles, oder? Wo ist der Einstieg? Wo geht's los? Mhm. Der wusste wahnsinnig viel schon über die einzelnen Seillängen. Und bei End of Silence bin ich mit der Romy gegangen, Fuchs, eine Freundin. Und sie und ich, wir waren ja beide noch nie dort. Wir hatten eigentlich keine Ahnung. Der Zustieg ist ultra lang, über 800 Höhenmeter bis zum Einstieg schon allein. Und wir kannten natürlich keine Seillängen und haben uns dann da hochgekämpft, sage ich jetzt mal. Und das macht schon einen Unterschied, ob man das erste Mal mit jemandem geht, der in der Tour schon mal war.
Ja, glaube ich.
Oder in dem Gebiet. Oder ob man halt ja eigentlich keine Ahnung hat, wo man hin muss. Weil man muss ja auch erstmal den Einstieg finden. Das ist ja beim Mehrseillängenklettern manchmal gar nicht so simpel.
Ja, und du sparst ja dann halt die Verhauer, oder?
Genau.
Also in der Tour selber.
Ja, voll. In der Tour selber, beim Zustieg. Ja, es ist einfach so viel Zeit und Kraft sparender. Aber irgendwie fehlt dann halt auch so dieses Erlebnis. Also wenn man da, dann verläuft man sich und dann struggelt man und dann weiß man nicht, wie es jetzt weitergeht und so. Das hat schon auch was. Das
ist schon auch ein Reiz, oder?
Ja.
Weil eigentlich könnte man ja sagen, wenn du jetzt rein Wettkampfkletterin wärst, dann bist du ja primär mal Leistungssportlerin. Und jetzt bist du halt auch noch zu einem nicht unerheblichen Teil Entdeckerin, Abenteuerin,
ja,
oder?
Ja, genau.
So kann man es wahrscheinlich irgendwie gut zusammenfassen.
Ja, voll. Und das ist ja auch das Coole am Draußensein und am Mehrseillängenklettern, dass man halt dieses Abenteuer auch hat und nicht einfach nur hingeht und sagt, okay, ich will das jetzt durchsteigen. Für mich geht es viel mehr um das ganze Erlebnis. Also jetzt auch bei der Alpinen Trilogie, zum Beispiel am Kaiser, ich bin so gern da und es macht so viel Spaß, einfach mit meinen Freunden und Kletterpartnern da Zeit in der Wand zu verbringen. Und es wäre schade, irgendwie herzugehen und nur zum sagen, so, ey, okay, ich will das jetzt so schnell wie möglich irgendwie abhaken, nur dass ich irgendwie den Haken dahinter setzen kann.
Ja,
darum geht es mir nicht.
Voll.
Genau.
Auch wenn du halt echt schnell bist, weil ich glaube, End of Silence hat ja auch nicht so lange gedauert,
nee,
oder?
Nee, das ging auch schnell, ja. Das ging auch so in, ich glaube, 7 oder 8 Tage. Ich weiß es
aber lange
gar nicht
Tage.
So genau. Lange Tage, ja. Ja, bei End of Silence war es echt extrem. Das war dann halt schon so im Juli, da war es natürlich auch wahnsinnig lang hell und dann sind wir echt oft um 4:30 aufgestanden und dann irgendwie um 11 wieder zurückkommen. Und klar, man läuft halt 1,5-2 Stunden hoch. Es sind 11 Seillängen, es ist relativ lang, verbringt den ganzen Tag in der Wand und muss dann halt am Abend noch runterlaufen. Und da war es auch so, dadurch, dass man diesen langen Zustieg hat, will man den Tag auch wirklich ausnutzen, weil man kann nicht einfach mal schnell hochlaufen und eine Seillänge probieren oder
voll.
So, sondern man will schon dann den Tag, den man da hat, die Stunden komplett ausnutzen.
Da gibt es ja schon auch dann eigentlich voll viele Parallelen zu dem möglichen Big Wall Klettern, was du dann irgendwie auch im Yosemite gemacht hast.
Ja.
Oder? Also relativ ähnlich. Da bist du dann halt nur kontinuierlich in der Wand und hast halt dann im Prinzip keine Zu- und Abstiege mehr.
Ja, genau. Also die langen Tage, würde ich sagen, sind ähnlich. Nur, dass man beim Big Wall Klettern in der Wand bleibt, in der Wand schläft und das dann schon auch nochmal eine ganz andere Belastung ist, finde ich. Weil man halt ja sein ganzes Zeug mitheult, wahnsinnig schwere Rucksäcke hat, in so einem Portalett schläft, in so einem hängenden Zelt quasi.
Ja.
Und ja, man kann ja dann, außer man hat vielleicht mal eine Ledge, aber sonst kann man nie aufstehen und einfach mal rumlaufen. Man hat ja tagelang seinen Klettergurt an und ja, lebt halt in der Wand.
Lass uns mal in den Yosemite springen, weil auch da gab es ja einige echt große Projekte und du hast da viel mit der Babsi Zange gemacht. Absolute Ikone, glaube ich, kann man wirklich, wirklich so sagen. Sie war auch schon bei uns im Podcast, deswegen hört da gerne mal rein. Ich glaube, es war Folge 50. Ich werde es ins Auto auch nochmal reinsprechen, beziehungsweise euch verlinken. Wie denkst du, würde Babsi dich beschreiben?
Das ist eine echt extrem schwere Frage.
Kleiner Spoiler. Ich habe sie gefragt.
Ah, echt?
Also heißt, wir können es danach auflösen.
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Wie würde mich die Babsi beschreiben? Ich glaube, sie würde sagen, dass ich ein extrem entspannter Mensch bin. Genau, sehr entspannt. Ich glaube, sie würde wahrscheinlich sagen, dass ich einen guten Kopf habe und schon ja, einen guten Kletterstil habe. So. Ich glaube, sie würde sagen, dass ich viel Potenzial habe und sie, ja, es ist immer so ganz witzig, weil bei mir sagen immer viele, wenn ich kletter, dann schaut es so entspannt aus und es schaut so aus, als würde ich mich nie anstrengen und so die Kletterbubble so um die Babsi rum, die sagen immer zu mir so, jetzt Lara, jetzt schrei mal und gib mal lass Vollgas und so und ich gebe schon Vollgas, aber halt, ich lasse es, glaube ich, nicht so raus.
Ja. Das ist ja eigentlich voll das große Talent, oder? Weil es gibt ja auch so Technikübungen, dass du irgendwie so kleine Glöckchen an den Kletterschuhen hast und so und dann möglichst leise kletterst. Also eigentlich, wenn es spielerisch leicht ausschaut, ist
ja
erstmal nicht verkehrt.
Ja, nicht so schlecht. Ja, ja, genau. Aber es schaut halt manchmal so aus, glaube ich, tropft dann ab und jeder denkt sich so, was war jetzt?
Ja, okay. Genau. So, hey, sie hätte noch weit irgendwie gehen können. So.
Ja,
das war noch
genau.
Nicht Limit.
Ja, voll.
Ja, okay.
Jetzt bin ich gespannt.
Also
löst das jetzt auf.
Ich löse dir auf. Okay, ich kann dir mal vorlesen.
Okay, ich bin gespannt.
Also ich überspringe den kurzen Intro-Teil. Also Lara ist auf jeden Fall mutig, wenn es drauf ankommt.
Okay.
Hat einen sehr starken Kopf. Also Bingo, ich glaube, das ist das, was du auch schon gesagt hast. Dann, das fand ich ziemlich gut, kann durchbeißen, auch wenn es schon wehtut.
Ja, okay.
Und dahinter waren sehr viele Lachsmilies.
Okay.
Und in Klammern, da fragst du am besten selber nach. Ich glaube, sie weiß, was ich meine. Aber genauso kann man sie auch immer wieder ganz gechillt am Meer finden, beim Surfen oder am Berg, beim Radeln, was irgendwie auch eine Qualität ist.
Ja.
Für mich hat sie ein Riesentalent. Das ist wahrscheinlich das mit dem Potenzial.
Mhm.
Und einen brutal guten Kopf zum Klettern. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Und ich habe mir so gedacht, also wenn Babsi Zangerl über mich sagen würde, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan, dann wäre ich extrem stolz drauf.
Ja, nee, es ist...
Hört sich gut an, oder?
Ja, hört sich gut an. Ja, voll.
Kann ich dir weiterleiten, wenn du magst. Nee, fand ich cool, aber weil da waren echt viele Sachen drin, die es wahrscheinlich ziemlich gut beschreiben, wie so dein Stil ist. Und ich habe mir irgendwie gedacht, deswegen habe ich auch hier geschrieben, wenn man da halt über mehrere Tage auf so engem Raum in der Wand ist, gibt ja kaum intimere Momente eigentlich, oder?
Ja, voll. Man klettert den ganzen Tag zusammen, 24/7. Es sind ja Erlebnisse, oder? Man muss aus der Komfortzone raus, man ist in stressigen Situationen zusammen, man muss als Team wahnsinnig gut zusammenarbeiten, man geht irgendwie neben dem Kletterpartner 2 Meter daneben oder 1 Meter daneben aufs Klo.
Ja, stimmt, klar.
Und macht eine Tüte so. Also das sind so Sachen, alles Sachen, die einfach, ja, man muss sich wahnsinnig gut verstehen und man lernt sich wahnsinnig gut kennen in der Wand. Und es ist aber so, dass Babsi und ich ja uns schon jetzt echt länger kennen. Ich glaube, so richtig gut, würde ich sagen, seit 2016.
Mhm.
Und ja, wir wussten vorher schon, dass wir eigentlich gut zusammen funktionieren. Wir waren davor schon mal 3 Wochen in Amerika zusammen, in der Red River Gorge und ja, waren so schon viel unterwegs und haben uns immer richtig gut verstanden und ja, wusste irgendwie so, hey, okay, das passt gut.
Würdest du sagen, sie war so ein Erfolgsfaktor für deine Yosemite-Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ins Yosemite gehen mit jemandem, der keine Erfahrung hat, ist wahnsinnig schwierig. Das ist wieder so gleich, wie wir vorher gesagt haben, bei Meerseelängenklettern. Wenn man mit jemandem geht, der da schon mal war, dann ja, macht es so viel leichter, weil man irgendwie diese ganzen Hürden einfach schon mal umgeht. Und das macht es einfach ein bisschen einfacher. Und genauso ist es auch im Yosemite. Es war wahnsinnig cool, das mit der Babsi zu machen, weil sie halt so viel Erfahrung hat im Big Wall Klettern und vor allem eben im Yosemite. Es war einfach cool, weil sie hat halt schon zu mir gesagt, so beim Hinfliegen so, hey Lara, du darfst nicht zu viel erwarten, schraub deine Erwartungen runter, du darfst nicht auf Schwierigkeitsgrade schauen. Wir werden die ersten 2 Wochen nur im Tal klettern, nicht an den Cap gehen und uns einklettern, weil sonst wird es nichts. Weil ich glaube, sie war halt schon so oft dort und sie hat so viele Leute schon gesehen, die da hingeflogen sind und sich dachten, ach ja, irgendwie die Tour am Cap, das ist ja nur 7C plus oder so, ist ja eigentlich easy, sage ich jetzt mal. Und haben dann halt voll gestruggelt und haben dann irgendwie so ein bisschen den Spaß und am Yosemite verloren. Mhm. Und das wollte sie bei mir, glaube ich, vermeiden.
So und einmal hat sie und nie wieder, oder?
Ja, genau. Ja. Deswegen hat sie mich mega gut vorbereitet und hat gesagt so, hey Lara, es geht hier jetzt... Also ich meine, ich glaube, ich bin eh vom Typ her nicht so, dass ich jetzt nur auf Schwierigkeitsgrade schaue. Aber sie hat gesagt, hey, es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht nur um das Erlebnis. Und in erster Linie geht es mal darum, dass wir uns da an den Fels gewöhnen, an die Kletterei gewöhnen, weil das ja im Yosemite auch was ganz anderes ist. Da gibt es nur Rissklettern und oder das meiste ist Rissklettern und das sind wir ja überhaupt nicht gewöhnt in Europa.
Ja, voll. War es dann aber auch so? Also seid ihr wirklich 2 Wochen erstmal nur im Tal geklettert?
Ja, es war so. Okay. Also wir sind, ich meine, die Vorgeschichte war, dass ich überhaupt mit der Babsi ins Yosemite gegangen bin. Kann ich eh von Glück sprechen, dass das so gekommen ist, weil sie ja eigentlich immer alle Projekte mit ihrem Partner macht, mit dem Jacopo.
Ja.
Und es war dann aber so, dass sie eben 2022 und 2021 in Pakistan waren, auf Expedition. Und sie haben ja einen Hund sich geholt während Corona, den Olli. Und dann haben sie 2023 gesagt, okay, in dem Jahr machen sie jetzt mal getrennte Projekte, dass immer jemand beim Hund ist. Und genau, und dann hat die Babsi gesagt so, hey, wie schaut's aus, Lara? Sollen wir was da machen? Und es hat dann genau passt, weil ich in dem Jahr 2023 mein Master fertig geworden bin, im Herbst. Und ich habe den ganzen Sommer Masterarbeit geschrieben und bin dann irgendwie, weiß nicht mehr, 16. Oktober oder so, habe ich abgeben und bin dann am Montag drauf in Yosemite geflogen. Und das war halt meine Vorbereitung.
Ja, perfekt.
Ja, genau. Also ich war natürlich, ich habe geschaut, dass ich viel trainiere und war schon am Kilterboard.
Ja.
Aber ich war halt, das letzte Mal Thread-Klettern war ich 2018 in Kanada.
Ist ja auch wieder eine Kopfsache dann, oder eigentlich?
Ja, genau. Ja. Und ich bin hinkommen und ja, war wahnsinnig lang nicht mehr Riftklettern, nicht mehr Treadklettern. Und deswegen ja, war die einzige Möglichkeit, irgendwie am Eckcap vielleicht erfolgreich zu sein, dass wir davor 2 Wochen im Tal uns einklettern.
Jetzt muss ich eine kurze Trainingsfrage einschieben, einfach weil sie gut passt. Unabhängig jetzt vom Riftklettern, aber nutzt du Replikas im Gym, um dich auf Projekte vorzubereiten?
Nee.
Gäbe es überhaupt Riftreplikas?
Ja, gibt's schon.
Okay.
Es gibt schon Risse in Kletterhallen, aber das habe ich jetzt bisher noch nie gemacht. Ich glaube aber schon, dass es Sinn machen kann, auf jeden Fall, wenn man sich da ein bisschen darauf vorbereitet. Entweder in der Kletterhalle oder wenn man jetzt zum Beispiel ins Yosemite fliegt und sagt, okay, man geht vorher mal 2 Wochen nach Katarese. Ich glaube, dass das noch viel mehr bringt, weil einfach diese Risse in den Hallen, die sind halt immer gleich.
Ja.
Und ja, wie viel das dann wirklich bringt, da zu trainieren, weiß ich nicht so genau.
Ja, okay. Naja, hat mich nur kurz interessiert. Und für euch da draußen, die neu in diesem Klettergame sind, diese Replikas versuchen einfach das, was man irgendwo im Fels vorfindet, in bekannten Routen bestmöglich nachzustellen. Das haben wir dahingestellt, ob das immer so gut funktioniert, aber das ist der Grundgedanke dahinter. Okay, zurück ins Yosemite. Dann 2 Wochen eingeklettert und dann seid ihr aber am Ende erfolgreich, wirklich eine richtig krasse Tour durchgestiegen, El Corazón. War vorher das eigentlich schon so ein fix definiertes Ziel oder war das dann so, hey, okay, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Babs hat dann noch irgendwann gemerkt, du stellst dich gut an und dann wurde nun entschieden, okay, let's go.
Ja, es war auf jeden Fall so, dass wir eigentlich hingeflogen sind und nicht wussten, welche Tour wir probieren wollen. Es war natürlich schon so, dass wir irgendwie, ich glaube, wir haben uns überlegt, Golden Gate oder El Corazón, beziehungsweise da hatte eher die Babsi den Lead, würde ich sagen. Genau, weil sie natürlich schon ein paar Mal im Yosemite war, schon einige Touren am Cape klettert ist und dadurch gar nicht mehr so viele Touren in Frage kamen überhaupt.
Ja.
Und wir haben aber vorher nicht entschieden, okay, wir machen auf jeden Fall El Corazón.
Okay.
Und dann war es eben so, wir sind dann ins Valley und dann war es auch wirklich so, erster Klettertag haben wir so einen 7A-Riss, 50 Meter oder so, Crimson Cringe hieß der, probiert.
Mhm.
Und die Babsi ist vorgestiegen und ich bin dann tatsächlich erstmal nachgestiegen. Und ich musste halt 3-mal hängen. Es war extrem mühsam. Ich war so gepumpt und ich war so, boah, wie soll das werden?
Und das ist aber das perfekte Beispiel, glaube ich, was gut verdeutlicht, weil 7a wäre jetzt hier irgendwo in unserem Breitengraden halt ein Schwierigkeitsgrad, wo du sagst, okay, easy so.
Ja.
Und da dann halt der, okay, erstmal ein Reality-Check.
Genau, ja, voll. Und das war dann aber echt ganz gut. Also wir waren dann echt eine Woche lang viel Rissklettern. An diesen ganzen Klassikern, das war ja auch voll cool, die mal zum Sehen alle. Und dann nach einer Woche waren wir bei Separate Reality, dem super bekannten überhängenden Dach. Und den bin ich dann, das war zwar pre-placed Gear, weil da waren Leute da und die haben das dann nicht rausgenommen und so. Und dann bin ich halt einfach rein und dann bin ich das aber direkt pre-placed quasi durchgestiegen.
Na, stark.
Und wir sind dann ein paar Tage später auch nochmal zurück und dann bin ich es nochmal klettert mit selberlegen, weil das war mir wichtig. Aber ich habe dann schon gemerkt nach einer Woche so, hey, okay, es wird krass viel besser.
Mhm.
Genau, und dann war es schon so, okay, nach der Woche haben wir dann schon zum Planen angefangen. Okay, welche Tour könnte man wählen? Und haben uns dann gedacht, irgendwie El Corazón ist die beste Wahl, weil das eine Tour ist, die nicht so bekannt ist, würde ich sagen, beziehungsweise wo nicht so viel Frequenz ist, wo nicht so viele Leute drin sind. Und das kann am Eckcap schon echt im Oktober, November extrem voll werden. Also wenn man da zum Beispiel die Nose geht oder so, das sind so extrem viele Seilschaften drin, weil das hat auch super viele Hochaiden.
Mhm.
Und das ist bei El Corazón, da gibt es eigentlich niemanden, der das hochaidet.
Ja, oder, also mit technischen Hilfsmitteln quasi einfach einmal hoch.
Genau. Ja, und das war im Endeffekt dann auch echt eine richtig gute Wahl. Wir haben einen anderen Einstieg gemacht als den originalen. Wir sind nicht Freeblast klettert, das wäre ein bisschen leichter gewesen, sondern wir sind Muirblast klettert.
Ich glaube, Freeblast könnten wahrscheinlich viele aus Free Solo, aus dem Alex Honnold-Film kennen.
Ja, genau, das sind so Platten einfach unten hoch. Und wir sind aber Muirblast klettert, weil die Babsi sich Freeblast noch für den Flash von Freerider aufheben wollte. Das hat sie mir Jakobo versprochen, beziehungsweise das war die Voraussetzung, dass sie mit mir ins Yosemite darf.
Sonst wäre der Haussegen schiefgegangen.
Ja, genau, dass sie nicht Freeblast klettert.
Ja.
Und dann, genau, dann sind wir da bei Muirblast eingestiegen und haben, ja, über die Variante sind wir dann El Corazon geklettert.
Wie schnell warst du in diesen ganzen Big Wall-Abläufen drin? Weil, was man ja nie vergessen darf, es geht nicht nur ums reine Klettern. Es ist ja eine riesen Logistik, die man da mitschleppt, wenn man irgendwie eine 1000-Meter-Wand am Eckhap durchsteigt. Und es braucht ja wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man die Abläufe drin hat. Vielleicht magst du da auch nochmal kurz beschreiben, was habt ihr alles dabei? Wie ist das? Was muss man da lernen? Und wie schnell hast du dich da reingefunden?
Ja, genau. Also das sage ich eigentlich auch immer. Jeder denkt immer nur ans Klettern. Aber beim Big Wall Klettern geht es noch um so viel mehr. Und diese ganze Logistik, die raubt einem so extrem viel Kraft. Ja, das ist echt unvorstellbar und ich glaube, das macht das Ganze auch so schwer, am Cap eine Route frei zu klettern. Und ich meine, ich bin vorher schon viel mehr Seillängen klettern gewesen, aber eben ja noch nie Big Wall klettern und das ist dann schon doch nochmal was anderes.
Glaube ich, ja.
Weil man beim Big Wall klettern eben, wir hatten jetzt zwei Hallbacks, man hat das Porterledge.
Also da, wo man schläft dann.
Genau, wo man drauf schläft, man braucht die Schlafsäcke. Wir hatten so eine Art faltbare Isomatten. Wir haben geplant, für 8 Tage in der Wand zu bleiben. Das muss man sich halt vorher überlegen, was man denkt, wie lange man braucht. Und je nachdem, wie lange man braucht, packt man dann halt dementsprechend viel Wasser und Essen. Wir hatten da geplant 3 Liter pro Person pro Tag. Haben dann aber gesagt, okay, wir packen doch nur für 7 Tage, weil das einfach alles so extrem schwer wird. Das summiert sich extrem auf. Und ja, wir hatten, glaube ich, 42 Liter Wasser allein dabei. Also nochmal 42 Kilo nur Wasser.
Total.
Und dann hat man ja auch extrem viel Riegel und Essen dabei. Klar, dieses Dry Food, das ja auch voll lecker ist. Aber ja, das ganze Zeug wiegt halt auch.
Ja.
Und,
ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es Ironie ist.
Nee, ist echt gut. Also wir hatten Lio Food dabei.
Okay.
Genau, und das ist echt richtig gut.
Okay, okay.
Das ist gefriergetrocknet und da sind auch keine Zusatzstoffe oder so drin.
Na, cool.
Das ist mega gesund und schmeckt auch echt richtig lecker. Also kann ich sehr empfehlen.
Ich gleich mal schauen, ob wir das im Shop haben.
Ja, könnte ich mir schon vorstellen.
Okay, wir schauen mal. Wenn nicht, schneiden wir es natürlich raus. Nein.
Nee, auf jeden Fall hat man einfach wahnsinnig viel Zeug dabei und ich glaube, so unsere Hallbacks plus Porterledge waren so 80 Kilo, bisschen mehr sogar. Und das muss man ja mitziehen. Und jetzt, ja, wenn man dann mal mich und die Babsi hernimmt, wir haben vielleicht so 58 Kilo.
Ja.
Dann ja, mussten wir diese Hallbacks eben hochziehen, diese ganze 1000-Meter-Wand. Und das ist halt wahnsinnig anstrengend.
Aber habt ihr euch quasi nichts aufgebaut, irgendwie so flaschenzugmäßig oder so, sondern?
Nee, die Babsi meinte, wir machen keinen Flaschenzug, weil das dauert zu lang.
Okay.
Und genau, und es war dann tatsächlich so, wir haben das dann auch so durchzogen.
Okay.
Das ein bisschen, also ja, wir haben.
Das ist ja brutal.
Ja, es ist brutal. Aber ich muss im Endeffekt auch sagen, ich war ja dann ein Jahr später wieder.
Ja.
Und wir haben es wieder so gemacht.
Okay.
Weil zu mir haben dann viele Leute gesagt, so, hey, seid ihr verrückt, macht einen Flaschenzug und so, das geht viel leichter. Aber irgendwie ist es echt schneller, wenn man die 80 Kilo einfach so holt mit Körpergewicht. Man stemmt sich ja voll gegen die Wand. Also man holt ja eigentlich mit den Beinen. Man schiebt ja alles mit den Beinen weg.
Also da auch kurz Übersetzung, holen, quasi nachholen. Also deswegen heißt diese Tasche auch Haulbag.
Ja, ich würde es auch wieder so machen.
Okay.
Was nur bei uns dann bei der El Corazon so ein bisschen, ich glaube, das Ganze noch ein bisschen schwerer gemacht hat, war, dass die Babsi hat noch ein Seil nachgeordert und es kam dann aber nicht mehr ein Fixseil oder ein Statikseil fürs Heulen. Und dann haben wir mit einem dynamischen Kletterseil geheult.
Ja, okay,
und
gut.
Ich glaub, das hat
irgendwie auch nochmal eine Dehnung und alles.
Genau, ja, das hat das Ganze echt schwer gemacht, weil im Jahr danach hatten wir einfach ein Statikseil zum Heulen und da ging es eigentlich relativ easy dann sogar.
Okay.
Ja.
War das eigentlich da, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals nämlich, glaube ich, dann die Schlagzeile gelesen, das ist Schlagzeile, aber dass sich ein Hallback mal richtig krass verklemmt hat und dann sich eine riesige Schuppe gelöst hat. War das da in der Route?
Ja, genau, das war in der El Corazon, da hat man in Mitte mal so einen Quergang durch so eine brüchige Stelle. Und da war es dann so, da ist die Babsi vorklettert und ich bin quasi hinterher und sie hat angefangen zum Heulen. Und dann hat sich das Seil vom Heulbeck, also es war ein Quergang, super brüchig. Und dann muss man ja den Heulbeck, kann man nicht einfach loslassen, sondern den muss man quasi ablassen. Also ich musste den ablassen und dann ist der natürlich, ist das Seil einfach hinter so einer Schuppe verhangen.
Ja.
Und die Schuppe ist dann so 10 Zentimeter ungefähr raus und die war echt groß und das war, dieser Quergang ist genau über so bekannten, also den Mammoth Ledges und da ist halt wahnsinnig viel los vom Freerider und die Leute, die Golden Gate probieren, es sind einfach wahnsinnig viele Leute da unten auf der Ledge untertags und es war zum Glück so, dass sich die Schuppe nicht ganz gelöst hat und ich bin dann quasi nachgeklettert, also ich habe unten dann das Seil festgemacht und bin dann nachgeklettert und habe dieses Seil irgendwie hinter der Schuppe raus, was halt auch super schwer war, weil ja die Rucksäcke so extrem schwer sind und alles auf Spannung war. Genau, und wir haben das dann aber irgendwie geschafft und die Schuppe haben wir dann wieder reindrückt und die ist da jetzt hoffentlich immer noch, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, dass da manchmal auch Ranger vielleicht reinseilen und schauen, dass sie große Schuppen
quasi. Ja, aber sonst kann ja fatale Folgen haben, wenn da so eine riesige Schuppe einen Abgang macht und dann irgendwo auf so einen Vorsprung aufkommt.
Ja.
Also nicht nur für die Leute auf dem Vorsprung, sondern auch generell ganz unten. Das Ding zerspringt ja dann in 1000 Teile und so.
Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass extrem viele Leute, die einfach ins Yosemite fahren, mal als Touristen und sich das anschauen, laufen zum El Cap und schauen halt von unten mal hoch, was saugeil ist. Aber es ist so mit der gefährlichste Ort, glaube ich, an dem man sein kann, weil ja nicht nur Steinschlaggefahr ist, sondern weil auch regelmäßig Sachen runterfallen, also Camelots, uns ist auch eine Mikrotraction runtergefallen, ein Juma, also alles Mögliche.
Aha.
Und deswegen ist es echt extrem gefährlich, eigentlich unter dem L-Cap zu stehen, vor allem wenn man keinen Helm hat.
Kurze Werbung.
Arc'teryx, das ist nicht nur eine Marke für hochwertige Outdoor-Bekleidung, sondern eine Entwicklungsplattform für Performance, Präzision und Innovation am Berg. Gegründet wurde Arc'teryx 1989 in den Coast Mountains Kanadas, einer Region, in der raues Wetter, steiles Gelände und anspruchsvolle Bedingungen zum Alltag gehören. Genau dort entstehen bis heute die Ideen für Produkte, die kompromisslos auf Funktion ausgelegt sind. Von Anfang an ging es Arc'teryx darum, Dinge besser zu machen, Materialien neu zu denken und Konstruktionen zu hinterfragen. Ob innovative Hardshells, durchdachte Klettersysteme oder minimalistisches Design – jedes Detail folgt dem Anspruch, maximale Performance bei gleichzeitig geringem Gewicht und hoher Langlebigkeit zu bieten. Arc'teryx ist tief mit dem Bergsport verbunden, besonders mit dem Klettern. Athletinnen wie Lara Neumeier testen die Produkte direkt dort, wo sie gebraucht werden, in Big Walls, alpinen Mehrseillängen und anspruchsvollen Treadrouten. Diese enge Verbindung zwischen Entwicklung und Praxis sorgt dafür, dass die Ausrüstung nicht nur gut aussieht, sondern vor allem eines tut: funktionieren, wenn es darauf ankommt. Ein zentraler Grundsatz, den die Mitarbeitenden dabei nie aus den Augen verlieren, ist Leave it better. Also die Idee, Orte, Prozesse und auch Produkte besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Dieser Anspruch zeigt sich nicht nur in der Produktentwicklung, sondern prägt die gesamte Haltung der Marke. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Langlebigkeit der Produkte. Arc'teryx setzt auf hochwertige Materialien und bietet Reparaturservices an, um die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern. Auch in Sachen Nachhaltigkeit arbeitet die Marke kontinuierlich daran, ihre Prozesse zu verbessern. Von verantwortungsvoller Materialbeschaffung bis hin zu Initiativen, die den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Wenn du also noch auf der Suche nach Ausrüstung bist, die dich am Berg wirklich unterstützt, durchdacht und entwickelt aus echter Erfahrung heraus, dann schau vorbei im Arc'teryx Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Okay, aber dann seid ihr da weiter durch und dann gab es noch diese eine Erfahrung, wo sie wahrscheinlich auch in der WhatsApp-Nachricht darauf anspielt, nämlich du kannst durchbeißen, auch wenn schon weh tut und bist extrem mutig. Wahrscheinlich geht es um dieses Kaminerlebnis, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, das extrem mutig geht auf jeden Fall um das Kaminerlebnis. Das war so am vierten Tag. Wir sind eben die ersten 4 Tage komplett durchklettert, ohne Ruhetag. Echt wirklich Tag und Nacht. Wir sind immer so um 4, 5 in der Früh los und ja, haben eigentlich das Portaledge erst aufgebaut, wenn es dunkel war. Und am vierten Tag war es so, dass wir auch extrem früh gestartet sind, um 5, glaube ich, in der Früh und dann geklettert sind bis um 12 in der Nacht. Wir hätten schon vorher das Portaledge mal aufgebaut, aber das Problem war, dass wir dann in so einer Verschneidung waren. Bei El Corazon hat man eine ziemlich lange Verschneidung. Und da war es immer so eng, dass wir das Portaledge nicht aufbauen konnten. Und dann war es immer so, ja, nee, wir müssen jetzt noch eine Länge klettern. Wir müssen noch eine Länge klettern. Und was schon auch noch dazu kam, wir hatten ein bisschen Zeitdruck wegen dem Wetter, weil wir wussten, wir wollten ja eigentlich, hatten wir für 7-8 Tage geplant. Wir wussten aber, dass am 7. Tag ein Sturm kommt oder schlechtes Wetter.
Und wussten, halt
da wollen wir aus der Wand draußen sein, genau. Also hatten wir eigentlich nur 6 Tage. Und dann haben wir gesagt, okay, am 4. Tag, wir müssen jetzt einfach noch weiter. Und wir haben halt immer Swinging-Lead gemacht, das heißt, die Babsi ist eine Seillänge vorgestiegen, dann bin ich eine vorgestiegen, dann wieder sie. Und genau, die letzte Seillänge an dem Tag war ich dran und es war halt echt leicht bewertet, also so ein ja, Kamin, keine Ahnung, 5'10 oder so, ich weiß gar nicht, was das genau übersetzt ist, aber ziemlich easy. Und am Anfang war es ein Splitter-Crack, also einfach Handklemmer und das war noch echt mega easy und dann so nach 12 Metern oder 10, 15 Metern ging der Riss auf und dann ist man mit dem ganzen Körper in den Riss rein. Und okay, dann ging der Kamin los und meine letzte Sicherung war halt in dem Handriss unten und es war stockdunkel und ich habe hochgeschaut. Ich musste meinen Helm ausziehen, weil es so eng war in dem Riss, also sonst hätte ich den Kopf nicht gescheit bewegen können. Hatte dann nur noch die Stirnlampe auf, den Helm habe ich über die Tagline zur Babsi runterlassen und dann bin ich da halt drin gesteckt und ich bin ja vorher noch nie Kamin klettert. Also was haben wir ja hier nicht. Und
vor allem so komplett Körper.
Ja, ein kompletter Körperriss. Ja. Und ich habe halt hochgeschaut und habe gesehen, okay, ich kann erst wieder in 10 Metern was legen. Vorher geht nichts. Und weil der Riss halt eben zu weit war und wir nicht so große Camelots dabei hatten, dass das, also ja, der war halt einfach zu groß, da kannst du nichts legen. Und ich halt natürlich auch diesen Kletterstil oder die Klettertechnik nicht beherrscht habe. Ich wusste schon so ungefähr, wie es gehen soll, aber nicht wirklich. Und habe halt runtergeschaut und unter mir war es stockdunkel, über mir war es stockdunkel. Und da habe ich dann schon mal einen Moment gehabt, ja, wo das Kopfkino losging und wo ich mir dachte, okay, was passiert, wenn ich da jetzt hoch robb und dann fall irgendwie, weiß nicht, wie das ist, wenn man da fällt, das weiß ich bis heute noch nicht, bleibt man dann gut irgendwie so wieder stecken oder, ja, und ich hatte ja keine Sicherung. Und
vor allem, du würdest dich ja auch überall aufreißen, oder?
Ja, ist ja,
wenn
genau,
du da komplett drinsteckst beim Körper.
Es war super scharf, der Fels. Und dann, genau, und dann ging das Kopfkino los und irgendwann habe ich mir wirklich überlegt, okay, soll ich runtergehen und die Babsi fragen, ob sie es macht. Und dann war ich so hin und her, ewig lang und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich beruhige mich jetzt wieder und ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich es auch so gemacht, aber ja, ich habe mich dann da hochgerobbt, konnte nach 10 Metern wieder was legen, habe mich dann noch rauskämpft bis zum Stand und es war, ich musste megamäßig fighten und dementsprechend habe ich dann am nächsten Tag auch ausgeschaut. Und ich glaube, das meint die Babsi mit, dass ich auch weitermachen kann, quasi, auch wenn es ja eigentlich schon mega schmerzhaft ist und das, ja, dass ich halt durchbeißen kann. Ich war wirklich am nächsten Tag, sind wir in der Früh aufgewacht. Ich war übersät mit blauen Flecken an den Beinen.
Crazy.
Und ja, die ganzen Hände waren alle aufgerissen, alles blutig. Und ja, und dann war es aber halt so, dass wir eigentlich noch 9 Seillängen vor uns hatten und 4 Schlüsselseillängen, also 4 extrem schwere. Und ja, die Hände waren extrem blutig und wir haben dann auch einen Ruhetag gemacht, weil es ging einfach nichts. Also bei uns beiden, wir waren komplett Banane, fertig einfach.
Aber du kannst ja eigentlich auch nicht richtig regenerieren, oder? Also ja, nee, klar, du machst einen Ruhetag, du machst vielleicht mal ein Nickerchen,
ja,
aber wie groß ist so ein Portaledge? Vielleicht 2x auf einen Meter oder
ja,
so?
Ja, genau sowas.
Also du sitzt ja dann da auch einfach nur. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich kann mal meinen kompletten Körper entspannen.
Nee. Nee, wir sind dann da gehockt den ganzen Tag und sind immer mal wieder wegpennt und dann wieder aufgewacht und wieder wegpennt und dann isst man halt zwischendurch, dann haben wir mal eine Nachricht an unsere Family geschickt und das war's. Und der Tag ging super schnell vorbei und auch die ganzen Wunden, das heilt nicht in einem Tag.
Ja, voll.
Aber irgendwie glaube ich schon trotzdem, dass unsere Körper haben das einfach braucht, mal so ein bisschen Pause. Und dann muss man aber eben am 6. Tag müssen wir die letzten 9 Seillängen bis zum Top eigentlich durchklettern, weil am Tag danach ist der Sturm kommen.
Krass.
Und die erste Seillänge war am Anfang eher ein Handriss.
Also
und
richtig dann, schön mit den blutigen Händen
ja,
in den
genau.
Handriss.
Und das war wirklich, ich glaube, das war so mit das Schmerzhafteste, was ich bisher gemacht habe, wenn man dann mit diesen blutigen Händen da in den Riss rein muss. Und wir, das war auch eine relativ schwere Länge. Das heißt, wir haben die erst einmal auscheckt, runter und dann quasi durchgestiegen. Und ja, das Auschecken, das war schon so schmerzhaft. Und dann ist es aber irgendwie so, wenn man dann mal klettert, dann, ja, man muss den Schmerz einfach ausschalten und irgendwann geht es dann schon wieder. Und dann kommt man in so einen Flow und ja, und das war dann bei uns zum Glück auch so. Wir sind dann schon wieder in diesen Flow reinkommen und sind dann an dem Tag eben eigentlich fast 23 Stunden durchklettert. Also wir sind da auch um 4:30, glaube ich, aufgestanden. Im Dunkeln hat die Babsi angefangen, die erste Seillänge auszuchecken, weil sie ja echt gern früh aufsteht. Und dann, also dann sind wir die 4 Schlüsselseillängen durchgestiegen, beide. Und von da weg haben wir dann gesagt, okay, wir klettern jetzt. Da war es dann schon abends.
Achso, ja, also ihr seid wirklich dann nichts mehr Wechselführung, sondern ihr seid sie wirklich alle also durchgestiegen.
Uns war es wichtig, dass wir die schweren Seillängen beide im Vorstieg klettern. Das haben wir auch so gemacht in der ganzen Tour. Und die leichteren Seillängen machen wir in Wechselführung.
Okay.
Und wir haben dann beide die 4 Schlüsselseillängen noch beide im Lead klettert, also beide Durchstieg im Vorstieg. Und ab da haben wir dann wieder Wechselführung gemacht. Für die letzten 7 Seillängen. Genau, oder waren es 7? Ah. Ja, auf jeden Fall.
Nochmal einige.
Ja, nochmal ein paar Seillängen, genau. Nee, genau, es waren noch 5 Seillängen. Und da war es dann aber schon abends, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 6 oder so, und hatten da eben noch die 5 Seillängen. Dann haben wir gesagt, okay, wir klettern jetzt einfach so lang, bis wir oben aussteigen. Und dann sind wir um 3 in der Früh am Gipfel gewesen. Genau. Total. Und die Babsi hat mich die letzte Seillänge dann noch klettern lassen, weil das eigentlich von der Reihenfolge, glaube ich, nicht passt hätte. Aber sie hat gesagt, das ist so ein geiles Gefühl, wenn man am L-Cap aussteigt. Und
war es auch, oder?
Ja, voll. So krass einfach. Aber das war auf jeden Fall ein wahnsinnig intensives Erlebnis. Also die Momente, die man da erlebt, das bleibt einem immer in Erinnerung. Und man muss echt aufpassen, wenn man so lang durchklettert, 23 Stunden, dass man keine Fehler macht, weil man so extrem müde wird. Und ja,
dann auch alle
und alles
Abläufe
ist dunkel.
Werden ja Routinen, oder? Und
genau.
Routinen sind ja dann fast schon wieder gefährlich, wenn du irgendwann müde wirst. Ich glaube, das kennt jeder, wenn du irgendwann mal unter einer richtigen körperlichen Belastung bist. Oder allein, wenn du nur einen extrem langen Arbeitstag hattest und du bist irgendwie müde, dann wird abends manchmal eine Routinebewegung komplett komisch.
Ja, voll. Und das sind halt wirklich so Kleinigkeiten, dass man sich mit der Selbstsicherungsschlinge einfach einhängt, wenn man oben ankommt, also mit der Standschlinge.
Ja. Ja, voll.
Oder dass man die Schrauber zudreht oder solche Sachen.
Ja, die Basics einfach alle, ne?
Ja, voll, ja.
Vielleicht auch nochmal eine ganz kurze Erklärung. Also Wechselführung, da wechseln sich im Prinzip die kletternden Personen einfach immer wieder ab und man kann dann so die Höhe gewinnen. Und bei den Schlüsselseillängen habt ihr es dann aber eben nicht mehr so gemacht, sondern ihr seid sie jeweils dann geklettert. Okay, krass, dann oben angekommen. Was war dann nach dieser ersten Euphorie? Also kam dann erstmal trotzdem so ein absolutes Loch und körperliche Erschöpfung oder kam das erst irgendwie ein paar Tage später und es war wirklich erstmal pure Freude und Euphorie?
Also wir sind oben angekommen und klar, man ist wahnsinnig glücklich, man ist stolz, dass man das geschafft hat. Ich war auch extrem dankbar, dass die Babsi mich da mitgenommen hat, mir das alles gezeigt hat und mir die Welt des Big Walls Klettern quasi eröffnet hat. Weil man das schon echt nur machen kann, glaube ich, wenn man jetzt jemanden hat, der da schon Erfahrung hat und der einen mitnimmt und der einem es zeigt. Und genau, klar, man ist wahnsinnig stolz und wir konnten auch gar nicht richtig schlafen. Wir haben dann quasi oben noch unsere Isomatten ausbreitet und haben irgendwie, bis die Sonne wieder aufgegangen ist, haben wir versucht zu schlafen, aber es war extrem kalt oben. Und genau, dann in der Früh haben wir unsere ganzen Sachen zusammenpackt und sind runtergelaufen. Und das ist schon auch nochmal extrem anstrengend, weil man ja alles wieder mit runtertragen muss.
Klar.
Seile, das ganze Material. Klar, das Wasser, was man noch übrig hat, das schüttet man aus. Oder so. Auch das Klo quasi von den 6 Tagen muss man wieder mit runtertragen. Also es ist schon einiges.
Stimmt, bei Nationalpark und so, du kannst ja nicht einfach sagen,
kannst nicht
egal.
Einfach das Zeug da liegen lassen, genau. Und der Abstieg, der hat, glaube ich, schon, haben wir schon nochmal so 4 Stunden oder so braucht. Und dann sind wir am Wohnmobil angekommen und dann haben wir eigentlich erstmal, klar, man ist glücklich, aber man ist so fertig, dass man eigentlich erstmal schlafen will. Und ich glaube, wir sind am Vormittag um 11 oder so runtergekommen und wir haben es dann auch bis 8 gar nicht geschafft, duschen zu gehen, weil wir so fertig waren. Das wird man sicher denken, das machen wir als erstes.
Egal.
Ja, genau. Ich meine, wir waren 6 Tage in der Wand ohne Dusche, ohne ein Klo und so weiter. Mein Gott, dann hält man es auch noch ein paar Stunden aus. Und dann sind wir am Abend duschen gegangen und dann war es aber auch so für mich, ich war echt extrem müde und extrem fertig nach dem Ganzen. Und ja, auch so am Tag danach war es dann so, klar, ich war happy und stolz, dass es geklappt hat, aber ich konnte mir erstmal nicht vorstellen, dass ich es jemals wieder mache.
Mhm.
Ich war so, okay, das war jetzt ein einmaliges Erlebnis, weil es einfach so extrem anstrengend war und mir hat auch ziemlich irgendwie die, ich weiß nicht, die Rippen oder die Niere wehtan auf einer Seite vom Heulen, glaube ich, das war irgendwie entzündet, weil man sich ja immer extrem in den Gurt stemmt. Und also es hat schon seine Spuren hinterlassen und deswegen war ich schon auch erstmal so, boah, okay, weiß nicht, ob ich das jemals wieder mache und habe das auch am Telefon zu meiner Family gesagt, das weiß ich noch. Und
wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder dort warst?
Ein Jahr. Genau, ja, weil es einfach so ein geiles Erlebnis ist und es einfach so Spaß macht, am Make-up zum Klettern. Genau, es war aber auch so, nach der Begehung habe ich schon erstmal eine Woche Pause gebraucht. Eben wegen meiner Niere eigentlich auch. Ich war einfach echt fertig. Wir sind ein bisschen in die Sauna gegangen und ja, das hinterlässt schon Spuren. Also wir hatten, glaube ich, noch 2 Wochen im Yosemite und wir haben dann noch so eine schwere Einseillänge Magic Line angeschaut. Aber wir haben schon gemerkt, dass unsere Körper einfach müde sind. Ja, es hinterlässt auf jeden Fall Spuren.
Und die Zeit danach ist dann so die Zeit, wo du wahrscheinlich auch mal die ganzen anderen Sportarten machst, oder? Also Surfen, genau. Mountainbiken, ja. Skifahren und so weiter.
Ja, in der Regel nach so einem Trip mache ich dann erstmal eine Pause. Dann kann sich der Körper erholen. Ich glaube, wenn es direkt weitergeht, dann ist man irgendwann durch und fertig. Voll. Nicht nur der Körper, sondern auch mental. Und da versuche ich eigentlich immer, dass ich ja schon nach diesen Durchstiegen oder nach diesen großen Trips erstmal so 1-2 Wochen mir Zeit nehme. Für mich, genau. Und es ist auch so, dass mein Freund, der klettert nicht oder sehr wenig. Und ich mache auch saugern eben Sachen mit ihm. Andere Sachen, Surfen, Skifahren, keine Ahnung.
Voll cool, voll der gute Ausgleich dann eigentlich.
Ja, Mountainbiken. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil alles in meinem Leben quasi ums Klettern geht oder sehr, sehr viel. Und ich aber halt auch noch ein Leben neben Klettern habe und das auch voll genieße. Und ich glaube, mir das auch fürs Klettern voll gut tut, weil ich dann mit einem frischen Kopf wieder an die Wand gehen kann.
Ja. Ja, voll, es macht Sinn. Lass uns mal noch ganz kurz über dieses Trainingsthema sprechen. Gar nicht im Detail, aber es ist ja irgendwie so diese mentale und körperliche Komponente.
Ja.
Machst du aktiv ein Mentaltraining oder hast vielleicht sogar Mentaltrainer, Trainerin?
Nee, gar nicht.
Okay.
Also ich habe noch nie Mentaltraining gemacht. Ich glaube, dass ich da einfach, dadurch, dass ich es schon von Kind auf mache, irgendwie eine gute Voraussetzung habe. Und ich glaube aber auch, dass es bei mir irgendwie wie angeboren ist, sage ich jetzt mal, dass ich mit Angst gut umgehen kann und zum Beispiel mit Runouts gut umgehen kann, beim Treadklettern jetzt nicht irgendwie voll anfangen zum Zittern oder so. Also ich habe schon auch Angst, aber es limitiert mich in der Regel nicht beim Klettern. Und deswegen habe ich, ja, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich mental da keinen Support brauche. Und dadurch, dass ich immer diesen Ausgleich habe, glaube ich, und andere Sachen auch noch mache, ist das vielleicht so meine Therapie, sage ich jetzt
ja,
mal.
Ja, voll. Vielleicht ist das genau die Balance, irgendwie, die es halt dann braucht.
Genau.
Und ich glaube, dass du mental stark bist. Das kam jetzt in den Sachen, die du erzählt hast, mehr als raus, weil ich glaube, allein die Kamingeschichte, da kann man sich dann vorstellen, dass es mental nicht ganz einfach ist, um sich da dann durchzubeißen. Wie schaut es auf der körperlichen Seite aus? Also hast du irgendwie es aufgeteilt, dass du im Winter einmal komplett strukturiert, wirklich einfach so wie potenziell auch Wettkampf, Kletterinnen, Kletterer trainieren und dann im Sommer... Wie schaut es da aus? Da sind die Projekte eigentlich Training, oder?
Ja, genau. Ich mache das in der Regel schon so, dass ich im Winter eine Trainingsperiode habe. Jetzt dieses Jahr, ja, hatte ich eine, aber es war extrem viel noch nebenher. Trips, ich war in Japan, ich war in Schottland und dadurch war es nicht so, dass ich irgendwie 3 Monate im Stück einen Trainingsblock hatte, aber schon mal so 6 Wochen. Mhm. Und sobald die Saison dann anfängt, also ab jetzt, ist es so, dass ich zu meinen Projekten gehe und wenn zwischendrin mal eine Trainingssession reinpasst, mache ich das. Aber es sind in der Regel dann eher kurze Trainingssessions, weil wenn ich mich dann da auch nochmal voll zerstöre, für mich sind die Projekte schon so anstrengend. Also wenn ich jetzt am Kaiser kletter, das sind so lange Tage, das macht meinen Körper so müde, dass wenn ich dann trainieren gehe in der Halle, da mache ich in der Regel eher kurze Sessions und versuche mir nicht da auch noch komplett zum Zerstören, weil ich glaube, dass das nichts bringt. Und dass ich über den Sommer kann ich, glaube ich, meine Fitness eher erhalten, wenn ich kurze Sessions mache. Weil die Ausdauer beim Klettern, die wird besser dadurch, dass man viel klettert. Und das mache ich an meinen Projekten. Aber was halt schlechter wird, ist die Maxkraft, die Maximalkraft. Und die trainiere ich halt durch die kurzen Sessions dann in der Halle.
Ja, voll, macht Sinn.
Und noch kurz zu dem Mentalen.
Ja.
Bei mir ist es, ich sag immer so ein bisschen wie angeboren oder so, weil ich habe eine große Schwester, die ist 2 Jahre älter und die ist genauso aufgewachsen wie ich. Also wir waren immer in den gleichen Familienurlauben, wir waren immer am gleichen Fels, wenn wir mal klettern waren. Und für sie war es schon immer so, dass sie mega viel Angst hatte beim Klettern.
Okay.
Und auch beim Vorsteigen. Und ich hatte das nie. Und deswegen glaube ich, ja, entweder vielleicht man hat es oder man hat es nicht. Ich glaube, man kann es trainieren. Also für sie ist es auch so, wenn sie viel klettern geht, dann wird es besser. Aber bei ihr wird es nie so sein wie bei mir. Das ist halt einfach, dass ich das locker sehen kann. So. Und deswegen glaube ich, ja, manchmal kann man das vielleicht einfach nicht, ja, das kann man nicht sagen, woher das kommt.
Könnten es deine Eltern sagen? Also würden die jetzt sagen, okay, Lara war eh auch schon so ein Haut-drauf-Kind?
Nee, gar nicht. Also ich war ein extrem ruhiges Kind,
okay,
im Gegensatz zu meiner großen Schwester. Ich glaube, meine große Schwester war eher so das Haut-drauf-Kind, sage ich jetzt mal. Und ich war immer extrem ruhig.
Ja.
Von dem her kann man echt wirklich gar nicht sagen, woher es kommt. Aber ich glaube, das ist auch so, ja, für Leute vielleicht gut zum Hören, dass es halt, ich glaube, man kann das trainieren, aber es kann auch normal sein, wenn man einfach ein bisschen mehr Angst hat.
Vor allem auch okay sein.
Genau,
also ich glaube, das ist ja für viele so ein, ich habe Höhenangst und dann fühle ich mich schlecht deswegen und probiere vielleicht auch Sachen einfach gar nicht.
Ja.
Und vielleicht entgeht mir da aber was voll, weil es mir eigentlich voll Spaß macht und ich kann es trainieren.
Ja.
Deswegen, ja, voll, das ist eigentlich ein richtig guter Punkt. Ihr seid ja eh eigentlich als Bergsport-Family aufgewachsen, oder? Also auch mit allen Sportarten
genau.
So drumherum.
Ja, voll. Also ich bin da eben im Allgäu aufgewachsen und da haben wir mal alles gemacht. Also meine Eltern waren jetzt nicht die Vollblutkletterer, sondern die sind halt gern klettern gegangen, aber
so im Winter sind mal Skifahren.
Ja, genau. Ja. Klassischer Allrounder. Ja, beschreibt's gut.
Ja, cool. Gäb's rein für dich die Chance, dass du irgendwann mal noch so einen Wettkampfkletter-Comeback machst?
Nee. Da alle, die einen Wettkampfkletter-Comeback sehen wollen, die muss ich leider enttäuschen. Aber ich habe eine kleine Schwester, die ist 10 Jahre jünger.
Okay.
Und die macht jetzt gerade voll Wettkämpfe.
Ah, krass.
Wir sehen uns tatsächlich auch ziemlich ähnlich. So, sie ist mega motiviert und ist auch richtig fit. Und ist relativ schnell gut geworden, weil sie ist eigentlich als Kind schwimmen gegangen.
Mhm.
Und während Corona ging es dann nicht mehr, weil die ganzen Schwimmbäder zu waren.
Ja.
Und dann habe ich sie halt öfter mit zum Klettern genommen und dann hat sie es da irgendwie packt und jetzt ist sie da voll on fire. Und
aber auch zum Fels, weil du hast ja am Fels angefangen und das ist eigentlich untypisch.
Ja.
Normalerweise kommt man ja, wenn man mit Klettern oder auch die Eltern nichts damit zu tun haben, geht man mal in die Halle und dann irgendwann kommt dieser berühmte Spruch von der Halle an den Fels. Und
ja.
Bei dir war es eigentlich komplett andersrum.
Genau, bei mir war es komplett andersrum. Bei der Pia, würde ich sagen, war es jetzt schon eher, die war schon auch von klein auf am Fels. Und vielleicht war ihr erster Klettertag auch am Fels, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber bei ihr war die Halle schon auch immer Teil vom Klettern.
Okay.
Von klein auf, weil natürlich das Angebot da schon ganz anders war. Also die ist jetzt 17 und ja, es gibt halt jetzt schon seit echt vielen Jahren diese ganzen Boulderhallen.
Voll.
Und das ist natürlich für Kinder ist das schon cool, oder? Da können halt Kinder auch Vollgas geben. Und dadurch hat sie schon auch, als kleines Kind war sie ab und zu in der Halle dabei, aber eben nicht viel. Und jetzt hat sie es voll packt und jetzt ist sie richtig motiviert und trainiert auch richtig, richtig viel. Und
ja, mega.
Genau, also alle, die eine Neumeier-Mädel an den Wettkämpfen sehen wollen, es gibt eine, genau.
Aber es bist nicht du.
Ja.
Aber so Olympia oder so hat gar keinen Reiz?
Nee, für mich nicht.
Nee. Okay. Ach,
ich bin schon so lange aus dem Wettkampfgame draußen. Ich bin echt spät zu den Wettkämpfen dazukommen. Ich glaube, da war ich so 14. Da bin ich meine erste Bayerische gestartet und habe dann auch wieder früh aufgehört. Also mit 16 habe ich meinen letzten Wettkampf eigentlich gemacht. Also zumindest so auf nationaler Ebene. Und ich habe auch nur einmal bin ich einen internationalen Wettkampf gestartet. Und für mich war damals schon klar, wenn ich nochmal besser werden will, also ich glaube, bei den Wettkämpfen war es so, ich war ziemlich schnell ziemlich gut und dann habe ich aber ein Plateau erreicht. Und
Okay. Dann
war klar, okay, wenn ich nochmal besser werden will und auf internationaler Ebene mitklettern will, dann muss ich mich voll aufs Wettkampfklettern fokussieren.
Ja, dann sterben die Draußenprojekte.
Genau, und mir war das Felsklettern einfach schon immer so wichtig, weil ich damit aufgewachsen bin und mir das Spaß gemacht hat. Und ich hatte so viele Tage in der Kletterhalle, wo ich irgendwie gesagt habe, hey, boah, heute ist so geiles Wetter, eigentlich wäre ich lieber irgendwie am Fels draußen.
Voll.
Und deswegen war für mich klar, okay, ich stecke das mit dem Wettkampfklettern, weil ich will nicht zwei Sachen halb machen und gehe einfach Felsklettern. Ich hatte ja damals noch keine Sponsoren, ich wollte einfach klettern gehen. Genau. Und dann hat sich das halt jetzt so entwickelt, was ja mega cool ist. Aber eben deswegen, ich habe keinen Reiz, irgendwie wieder zurückzugehen zum Wettkampfklettern. Ich finde es cool zum Anschauen. Und manchmal denke ich mir schon so, boah, geil, den Boulder würde ich jetzt auch gern probieren oder so, aber.
Ja, vor allem so bei den großen Events, wenn dann halt auch echt gute Stimmung ist und so.
Ja.
Klar, das kann ich schon nachvollziehen, dass das auch einen Reiz hat, aber ich verstehe auch voll, was du sagst. Also 100%, wenn man dann entweder oder hat,
ich
glaube, dann hat Outdoor einfach einen extrem großen Reiz. Ist einfach so. Hey, cool, ich würde zum Abschluss einmal so einen kleinen Ausblick noch wagen. Es gibt noch so eine kleine Community-Frage. Gibt es gerade irgendwelche Trends in dem Klettersport, die du beobachtest, die du vielleicht ein bisschen negativ findest?
Ich glaube, klar, man kann immer negative Trends sehen und es gibt sicher negative Trends im Klettern. Ich glaube, es gibt aber auch einfach wahnsinnig viele positive Trends. Es ist mega cool, dass das Klettern so boomt, dass es diese ganze Möglichkeit mit der Halle gibt, dass es olympisch geworden ist, dass die Zugänglichkeit zum Klettern so gut ist. Oder als ich angefangen habe zum Klettern, konnte man es noch nicht einfach so ausprobieren. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dass meine Eltern mich mit an Fels genommen haben, weil sonst wäre ich vielleicht gar nicht zum Klettern kommen, weil es nicht so einfach war. Ach, man leitet mal Schule aus und geht in die Kletterhalle. es gibt wahnsinnig viele Jugendliche, die Wettkampfklettern und viele in der Halle klettern. Und das finde ich so ein bisschen schade, mhm. dass für viele Wettkampfkletterer, auch sehr, sehr starke Wettkampfkletterer, das Klettern nur noch Hallenklettern bedeutet. Aber das Klettern kommt ja eigentlich vom Fels und das Felsklettern ist sowas Geiles. Und es gibt echt einige in dem Jugendbereich, die einfach noch nie am Fels waren zum Beispiel.
Krass.
Also die wirklich stark klettern, aber ja, noch keine Berührung mit dem Felsklettern hatten. Und das finde ich so ein bisschen schade zu sehen. Und naja, sonst negative Trends. Ich glaube, in dem Bereich, in dem ich so unterwegs bin, Meerserlingen, Tread, Big Boy Klettern, spielt Kletterethik eine wahnsinnig große Rolle. Und da gibt es schon manchmal irgendwie so Abwandlungen, wo ich jetzt persönlich sage, ich glaube, ich da, bin da auch ein bisschen oldschool geprägt durch eben, sage ich jetzt mal, meine Mentoren und meine Freunde, die ich so um mich rum habe, so jemand wie die Babse, die, würde ich sagen, von der Kletterethik her auch extrem ehrlich ist, was ich halt super wichtig finde für mich selber und aber auch für den Sport. Und da gibt es halt manchmal so Entwicklungen, die dann von dieser ehrlichen Kletterethik so ein bisschen weggehen. Und das finde ich schade zu sehen. Ich meine, wenn man das mal im Sportklettern anschaut, dann ist das da halt schon lang passiert, oder? Mit Red Point, wo man sagt, okay, man hat jetzt halt die Echsen auf jeden Fall immer drin. Und klar, das ist jetzt schon alles Standard oder man benutzt einen Stickclip oder so. Aber wenn das dann halt auch alles so im Meerseilingen-Klettern seinen Einzug findet, dann und man sagt, okay, man nimmt irgendwie eine Stickclip mit in die Wand oder so, dann ja, geht für mich da so ein bisschen der Reiz dran verloren. Oder ja, für mich ist halt das Meerseilingen-Klettern so besonders, weil ich da in die Wand reingehe und ich weiß halt nicht, auf was auf mich zukommt und ob ich oben ankomme. Und wenn ich halt diesen Runout nicht klettern kann, weil ich nicht von dem einen zum nächsten Haken komme, dann komme ich halt nicht hoch. Und ja, ich glaube, da gibt es so ein bisschen Entwicklungen, die ich ein bisschen schade finde.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und ich meine, es hat ja auch einfach voll seinen Reiz, so Psychogramm, eine der Routen, für die du auch irgendwie voll bekannt bist, wenn du dir die Wand anschaust, die ist halt einfach mehr oder weniger sauber. Da ist halt kein Haken drin, weil alles mobil gelegt ist und die Wand bleibt auch einfach so.
Ja.
Und es ist aber halt nicht gesagt, dass es immer, immer so bleibt, wenn dieser Trend sich halt fortführen würde, oder?
Ja.
Und das wäre dann das Endstadium, wo sie es potenziell mal, wenn man es jetzt sehr negativ sehen will, hinentwickeln könnte.
Ja, genau, voll.
Okay, macht sehr, sehr viel Sinn in meinen Augen. Wie lange denkst du, kannst du das so, wie du es machst, noch machen? Also gibt es in deinem Kopf manchmal so eine Zukunftsszenario-Frage oder, weiß nicht, schaust du dir dann so Leute an wie ein Stefan Glowacz, der jetzt ja gefühlt immer noch auf einem echt hohen Level unterwegs ist. Also der war vor kurzem hier bei uns nochmal in der Filiale, hat auch einen Vortrag gehalten und ist ja wirklich brutal, auch rein körperlich gesehen, was der noch für Projekte und Aktionen macht. Wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich ja, okay, man kann es für immer machen. Mhm. Machst du dir Gedanken drüber oder ist es einfach mal noch ganz weit hinten im Kopf?
Also aktuell ist es noch ganz weit hinten im Kopf. Ich bin ja aktuell noch 27, also schon noch relativ jung, würde sagen, ich habe auf jeden Fall noch viel Zeit und ganz viel vor mir und muss mir darüber erst noch keine Gedanken machen, weil es einfach noch sehr, sehr weit weg ist. Und ich meine, wenn man sich auch andere Frauen anschaut, wie die Babsi oder die Lynn Hill, dann sieht man, dass man das schon sehr lang machen kann. Bei mir ist aber natürlich auch so, dass ich weiß, wenn es mal nicht mehr gehen sollte, dann ist es für mich auch kein Weltuntergang. Ich habe studiert, Bachelor und Master. Ich habe da auf jeden Fall was in der Hinterhand und sollte das sich mal nicht mehr ausgehen, dann ja, kann ich auch was anderes machen und es ist dann auch okay für mich. Es gibt einfach auch noch ganz viele andere Sachen im Leben, glaube ich, die cool sind. Klar, Klettern ist meine Leidenschaft und ich glaube auch und ich hoffe sehr, dass das immer Teil meines Lebens sein wird und dass ich das ja mein Leben lang machen kann, wenn es mein Körper zulässt. Aber wenn es nicht geht, dann mache ich was anderes und ja, werde trotzdem glücklich.
Ich würde sagen, das ist fast ein gutes Schlusswort. Ich glaube, die ganze Kletter-Community hofft auch, dass du das lange noch machen kannst, weil es ist einfach immer halt ein Garant für Spaß und Freude, dir dabei auch zuzuschauen. Richtig cool, dass es auch einen Film geben wird von dann der Alpentrilogie. Deswegen, ja, alle Daumen sind gedrückt dafür. Tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vor allem auch die ganzen Einblicke gegeben hast. War sehr, sehr cool.
Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Lara.
Das war die Interviewfolge mit Lara Neumeier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört auch gerne mal die Folge 75 mit Babsi Zangerl an, mit der Lara ja im Yosemite unterwegs war, oder die Folge 108 mit Profi-Alpinistin Dörte Pietron. Die Folge kam erst vor kurzem raus, deswegen einfach im Feed nur ein bisschen nach unten scrollen oder die Namen plus Bergzeit-Podcast googeln, dann findet ihr das ganz bestimmt. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit der nächsten Folge des Bergzeit-Podcasts. Bis dahin, habt eine schöne Bergzeit, passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.